Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
Willkommen in der Weinwirtschaft. Für diejenigen, die heute das erste Mal hier einschalten, erstmal danke, dass ihr diesen Podcast euch anhört. Für alle, die sich für deutschen Wein interessieren, ist das ja hoffentlich Pflichtprogramm, denn ich möchte mich ja für den deutschen Wein stark machen. Mich hat das immer so genervt in den Supermärkten oder sagen wir, es ist eigentlich mehr so in den Discountern, dass da so viele Weinflaschen stehen aus Italien, Frankreich, USA, sonst woher und Länder, aus denen man besser gar keinen Wein trinkt, wo ich immer so gedacht habe, hey, das kann doch nicht sein. Wir sind hier in Deutschland ein super Weinland, gerade in Rheinland-Pfalz mit unseren verschiedenen Weinanbaugebieten. Egal, ob wir jetzt auch von Rheinland-Pfalz rausgehen nach Württemberg oder nach Baden. Es gibt so tolle Weingüter und die müssen entdeckt werden. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und deshalb bin ich froh, euch hier mitzunehmen. Heute mal nach Rheinhessen. Da sind wir im wunderschönen Selztal und dort gibt es das Weingut Braunewell. Und ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Gut, wo will er auch sonst anders hin im Moment? Hallo Stefan Braunewell.
Hi Kunze.
Ja, das ist ja im Moment alles ein bisschen anders als sonst, aber ich habe das Gefühl, es ist langsam so ein bisschen Licht am Ende zu sehen. Also ich glaube, so bald, wenn alle dann geimpft sind, dann können wir es wieder richtig krachen lassen. Wobei mich jetzt mal direkt interessieren würde, hast du jetzt in der Pandemie mehr Wein verkauft als sonst?
Ich könnte dir sagen, ob ich mehr getrunken habe als sonst.
Ja, also die Antwort, die kenne ich schon, deshalb habe ich da gar nicht gefragt, weil uns das ja allen so geht, dass wir viel mehr trinken.
Aber es ist eine spannende Frage, glaube ich, für die Weingüter. Wie geht's euch? Habt ihr mehr Wein verkauft? Habt ihr weniger verkauft? Wie ist das so? Und die Antwort ist so und so. Mhm. Also wir haben mehr Wein verkauft bei uns im Weingut. Warum? Weil wir halt an der Mainzer Stadtgrenze und so im Rhein-Main-Gebiet hier auch wahnsinnig viele Leute haben, die hier leben, die das Problem haben, dass jede Bar, jede Wirtschaft, ist ja alles zu. Mhm. Hoffentlich nicht mehr ganz so lang. Die haben mehr auf dem Weingut gekauft. Was im Weingut weniger geworden ist, ganz klar, ist halt der Gastro-Umsatz und das drückt auch, also wir sind ein kleiner Familienbetrieb, ja, aber wir haben trotzdem auch so ein bisschen Weinexport in verschiedene Länder, zum Beispiel nach UK, die hat es ja übel getroffen gehabt, nach Dänemark, nach Holland, da sind halt auch meistens die Restaurants zu gewesen, also wird dort kein Wein getrunken, dementsprechend haben wir da weniger verkauft und zum Schluss kommen wir mit dem, was wir selber mehr getrunken haben, wieder pari raus.
Ja, gut, also ich habe ja deine Weine kennengelernt oder das erste Mal, dass da warst du, bist ja auch prämiert worden für deine Rotweine, so ging es glaube ich los. Ich habe durch den Dirk Maus, den damaligen Sternekoch, ich weiß gar nicht, ob er noch einen Stern hat, der ist ja jetzt nicht mehr bei euch in Essenheim. Der ist ja, aber der war ja auch großer Freund, regionale Winzer zu unterstützen. Und der hatte mir dann damals eine Flasche Rotwein von euch hingestellt. Spätburgunder war das, glaube ich. Und hat gesagt, das ist großartig, das ist ganz tolles Zeug. Würdest du sagen, dass Rotwein nach wie vor euer Steckenpferd ist?
Wir sind ein bisschen schwer zu greifen, wenn du uns als Weingut nehmen willst, weil wir unglaublich viele Themen haben bei uns. Wir sind eine große Familie und jeder in der Familie hat quasi so sein Ding, was er lebt. Mhm. Und würdest du meinen Bruder fragen, der macht bei uns den Keller, der Christian wird absolut sagen rot, ja, also ist super wichtiges Thema. Wir sind alle wahnsinnige Spätburgunder-Liebhaber, Rot ist wichtig. Wenn du meinen Vater fragst, und dann sagt er auf jeden Fall Sekt, Sekt, Sekt. Der hat während dem Studium angefangen, Winzersekt zu machen. Ist ein großer Champagnerliebhaber und bei dem geht es um Sekt. Und ich bin tatsächlich eher ein Weiß-, ich bin ein Riesling-Trinker, ne? Also ganz bekennend. Das sind so die drei großen Säulen, glaube ich, bei uns. Und Rotwein ist aber schon was, was uns total am Herzen liegt. Ich glaube, dafür sind wir auch schon sehr bekannt, erste recht. Ja, deutscher Rotwein ist ein eigenes Thema, über das wir reden müssen, glaube ich.
Ja? Ja, gut, also deutscher Rotwein, der ist ja, der wird ja schon immer besser. Also das ist ja nicht mehr so, dass man immer sagen muss, hierüber die Franzosen und oder Italiener oder wen gibt es noch, Spanier. Also wir können.
Ja, du weißt doch, wie es ist mit dem Prophet im eigenen Land und so weiter und so weiter. Also der Spätburgunder tut sich ein bisschen schwer in Deutschland. Aber ich glaube, es gibt keine Rebsorte, die besser in unsere Region passt, gerade hier im Selztal, wo wir so viel Kalk haben, wo der kühle Wind ist. Das ist ein super Klima und super Bedingungen für Spätburgunder. Und als Pinot Noir geht er quasi in die ganze Welt von hier aus. Nur zu Hause tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Und dann ist es gut, dass wir so unsere Fans haben, dass die Köche das hier in der Region auch mitleben. Zum Beispiel der Dirk, ja, der immer noch den Essenheimer Spätburgunder auf der Karte hat, auch wenn er mit seinem Restaurant jetzt nach Heidesheim gezogen ist.
Genau, also Sandhof heißt es, glaube ich. Ja.
Gibt es den Spätburgunder, ja. Mhm. Und ja, liegt uns am Herzen, wird immer besser, wird auch, also ist für unser Weingut extrem wichtig. Aber so in der Wahrnehmung zu Hause, glaube ich, ist es auch so, dass wir in Deutschland schon noch ein Weißweinland sind einfach.
Ja, aber wenn wir jetzt gerade mal beim Spätburgunder sind oder beim Pinot, wie baut ihr den aus? Gibt's ja mit Sicherheit verschiedene Qualitätsstufen.
Ja, wir, also ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, ne, wir haben auch eine relativ einfache Herkunftshierarchie bei uns. Es gibt quasi Basisweine aus dem Selztal, die kommen aus verschiedenen Ortschaften. Da ist Essenheim drin, Selz abwärts, Ilsheim, so kennt ihr mal die Selz. Das ist ja, machen wir später. Also quasi so in der Basislinie, da sind verschiedene Ortschaften, da geht es um puren Spätburgunder-Geschmack. Das ist so Hälfte ältere Barriques, Hälfte großes, traditionelles Holzfässer, also Stückfässer, so Fässer, die auch schon 60, 70 Jahre ruhig mal alt sind, die quasi gar nicht aromatisieren, nur zur Reifung und zur Entwicklung beitragen. Dann gibt es den Essenheimer von hier, richtig viel Kalkanteil. Das ist dann schon komplett aus dem Barrique, aber mit einem ganz dezenten Neuholzanteil, weil wir sind hier cool climate im Selztal und das Maximum, was du da machen kannst, ist Frucht. Also die Weine, die sind extrem fruchtig und wenn es zu viel Holz hat, dann kaschiert das auch so. Also das ist so die Stärke, die wir in der Region sehen. Und dann haben wir aus dem Teufelsfahrten, aus der Blume noch zwei alte Weinberge, zwei Lagen und die gibt es dann auch mit ein bisschen mehr Holz und Röstanteil so. Aber es sind schon alles ganz traditionelle Sachen, Handwerk, Maischegärung, Handlese, unfiltriert aus dem Fass geholt und ruhig auch mit einem ganz kleinen bisschen Hefe, so wie man die Weine früher gemacht hat. Ja. Kommen wir auf die Flasche.
Finde ich cool, ja.
Es macht dann so das kleine Quäntchen vielleicht vom Handwerk, weißt du, das bisschen aus, wo du denkst, ja, ist gut, ja.
Ja, wie ist das im Handwerk? Werden die Parzellen dann zum Beispiel auch handgelesen oder ist das alles maschinell?
Also alles, was wir jetzt gesprochen haben, die Roten werden komplett von Hand gelesen. Da gibt es quasi auch keine Diskussion. Bei den Weißen ist das so eine Grenze. Da ist bei den Gutsweinen, probieren wir das alles von Hand zu lesen. Wenn es mal einen Jahrgang gibt, der jetzt extrem warm und früh ist und du musst einfach schnell sein, dann kann man zum Beispiel mal einen Grauburgunder oder einen Sauvignon mit der Maschine holen. Gerade nachts, wenn die schön kühl sind und tagsüber dann sich auf den Rotwein konzentrieren. Das ist nicht ganz kritisch, aber beim Rotwein finde ich, da kommt es extrem drauf an, dass du die Beeren alle mal gesehen hast, die Trauben, dass du weißt, ist da irgendwo eine verletzt, die oxidiert dann schneller, die hat nicht so viel Farbe, die schmeckt schlecht, dass du die einfach rauskratzen kannst und da ist Handlese obligatorisch, ja, das ist Pflicht.
Du sagst ja, ihr seid Familienbetrieb, das sagt man immer so, aber ich sag mal so ganz klein seid ihr ja jetzt auch nicht. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
Ja, nochmal. Das ist klein.
Ah ja, wenn du jetzt sagst, wir sind ein Familienbetrieb, es klingt immer so klein, das klingt dann so nach, was weiß ich, 8 Hektar oder so.
Weiß ich, habe in der Wachau mal in einem Weingut gearbeitet mit 4 Hektar. Familienbetrieb. Und wir haben auch in Neuseeland Weingütern gearbeitet, die sehen sich auch als Familienbetrieb mit 120. Helfen halt nur ein paar mehr mit. Nein, wir bewirtschaften hier mit der Familie und mit dem Team 28 Hektar Reben.
Ja, das ist ja schon.
Drittel Riesling, Drittel Grauburgunder, 20% Spätburgunder und die anderen 20, wenn du mitgerechnet hast, die teilen sich auf in so ein bisschen französische Rotweinsorten und in Aromatics, sagen die anderen, Sauvignon und Scheurebe.
Aromatics. Ja, Sauvignon Blanc ist ja auch super trendy seit ein paar Jahren, also wo alle gern Sauvignon Blanc trinken. Und da hast du dich ja nochmal rangewagt. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war. War das letztes Jahr, wo du angefangen hast, so ein Sauvignon Blanc Reserve zu machen?
Ah, den hast du schon mal probiert.
Den habe ich schon mal probiert, deshalb sage ich es ja. Den gab es ja vorher noch nicht.
Den machen wir seit 2017 erst. Also Sauvignon ist ja so ein bisschen der Rising Star in Deutschland. Das geht ab wie Schmitz Katze. Ja? Also Sauvignon nimmt irgendwie jedes Jahr zu. Und es gibt, glaube ich, so zwei Richtungen. Du liebst es oder du hast es halt, ja. Und wenn du aber Sauvignon liebst, dann gibt's so diesen ganz klaren Typ, saftig, fruchtig. Und wir haben jetzt 5 Weinberge. Mal ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, mehr kalt, mehr Löss. Und so aus unserem Lieblingsweinberg haben wir irgendwann mal angefangen in 15, immer so den separat zu legen. Den haben wir die ersten 2 Jahre nicht separat, dann auch abgefüllt. Und in 17 haben wir so ein bisschen unseren Weg gefunden. Der Wingert ist jetzt 15 Jahre alt oder 16. Es geht jetzt langsam so los, dass wir denken, jawohl, sehr tiefgründig, viel kalt, da kann man noch mal was extra draus machen. Ist dann auch ausgebaut zur Hälfte im Barrique und zur Hälfte im Stahltank, dass es einfach noch ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Tiefe, Länge bekommt. Die Weinberge sind noch mal, also der Wingert ist noch mal ein bisschen ausgedünnt und dann darf das für die Reserve einfach auch bis zum nächsten Jahrgang liegen, also wird nicht im Frühjahr frisch gefüllt, sondern hat dann einfach auch ein gewisses Hefelager und dann hat es diese Kräutrigkeit und die Würze, die aus dem Kalk kommt, bisschen was Exotisches vom Sauvignon und ich habe es heute Morgen gerade probiert, also heute Morgen mit dem Team gearbeitet und haben um 8 Uhr schon mal Sauvignon getrunken.
Oh, kann man ja mal machen.
Ich kann sagen, der 20er Sauvignon, der wird auch gut. Da sind wir total begeistert und happy damit. Das läuft tatsächlich als Reserve und läuft zum Beispiel nicht als Lage. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass beim Sauvignon Blanc und bei den jungen Weinbergen im Moment so ein Lagencharakter noch nicht ganz da ist. Bei Sauvignon geht es um den Rebsortentypen, dem wollen wir da ein bisschen Rechnung tragen. Ja. Ob wir irgendwann da mal eine Lage ausbauen, schauen wir mal. Eher philosophisch.
Aber da gehen ja auch die Meinungen auseinander, dass ich meine, die meisten sagen, ich will so einen Sauvignon Blanc frisch trinken. Der muss jung sein, der muss frisch sein. Und es gibt welche, die sagen, naja, es geht auch nichts über so ein bisschen reiferen Sauvignon Blanc. Was befürwortest du denn? Jetzt sagst du wahrscheinlich sowohl als auch.
Dafür kennst du mich jetzt ja lang genug. Wir trinken total gern fruchtigen, saftigen Sauvignon im Sommer und ganz unkompliziert, gar keine Frage. Und ich bin nicht ganz so tief drin im Thema gereifter Sauvignon Blanc, also wenn es irgendwie auch so 10 Jahre auf der Flasche liegt zum Beispiel, kenne ich mich nicht so aus, habe ich ein paar Sachen probiert, auch aus Frankreich. Das ist dann schon eine spannende Nummer, aber dann musst du auch, glaube ich, mehr diesen Bodenbezug und so haben. Das ist so ein bisschen mit der Reserve, das Rantasten da dran an, wie kann so ein Sauvignon auch ein Wein werden, der mal richtig, richtig gut ist. Und ich glaube, wenn der gut ist, der Sauvignon, dann ist es eigentlich egal, wie alt er ist, weil der dann auch nicht schlecht wird. Also wenn du ein einfaches Weinchen hast, dann musst du es ja schon nach 3, 4, 5 Jahren mal getrunken haben. Und so eine Reserve soll auch dafür da sein, dass du die nach 15 Jahren auch mal zu einer Meeresfrüchte-Paella zum Beispiel noch mit zustellen kannst. Mhm. Okay. Ja, was gibt es eigentlich zu essen in der Wirtschaft?
Bei mir gibt es nichts. Ja. Mir ist heute kalte Küche. Ja, wir können nur trinken. Ja, das ist heute nichts los. Ja, also.
Aber so glaube ich, weißt du, Wein ist ja so spannend, weil es so viel zu entdecken gibt und weil es sich verändert. Und ich glaube, so dieses Schwarz oder Weiß, es gibt nur das oder das, dafür sind wir einfach nicht gemacht. Dafür haben wir zu viel Spaß am Probieren und am Trinken.
Das ist ja auch absolut tagesformabhängig. Also kann mir keiner erzählen, dass ein Wein immer gleich schmeckt. Ja, ich hab ja oft Lust auf so einen Wein, wo ich denke, ja, den kennst du, auf den habe ich jetzt Lust, den trinke ich jetzt. Dann mache ich ihn auf und bin völlig enttäuscht, wo ich so denke, ah nee, also nee, schmeckt mir heute gar nicht. Ja, also ich glaube, ich muss noch einen anderen aufmachen. Dann mache ich noch zwei auf, bis ich dann irgendwann beim vierten den richtigen habe, um zu sagen, ja, danach ist mir jetzt. Und das ist total verrückt, wie ein Wein dir an einem Wochenende, strahlender Sonnenschein, ein und derselbe Wein, bei bewölktem Wetter, so wie es jetzt ist, irgendwie überhaupt nicht schmeckt, und bei strahlendem Sonnenschein findest du den total super. Oder in der Stimmungslage, ne? Das finde ich immer wieder total krass.
Also zu Hause haben wir einfach immer mehrere Flaschen offen und da ist ein Kühlschrank, da ist nur Wein drin. Und ich kenne das, das ist wirklich traurig, wenn du so deinen Lieblingswein hast oder hast sowas gefunden und dann machst du den auf und denkst, ach nee. Und dann stellst du ihn einfach wieder rein, genau. Der Kühlschrank holt die nächste raus. Ja, so ist es ja halt. Oder du musst immer genügend Leute sein, das geht ja dann hoffentlich bald wieder. Und dann trinkt man einfach die leer und die nächste dann.
Dann kommt die nächste dazu. Ihr seid ja auch im habt euch ja auch verschrieben, Maxime Herkunft Rheinhessen.
Ja.
Das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das für ein Verband oder für eine Gemeinschaft ist, für diejenigen, die es noch nicht kennen.
Du hast ja vorhin über die ganzen Discounterweine gesprochen und die Supermärkte und die Frage, was es alles so gibt. Und ich glaube, wenn wir mal raus bei uns aus der Weinwirtschaft und hier aus der Szene gehen, ja, dann ist Rheinhessen ja immer auch so ein bisschen die einfacheren Weine, die es gibt. Und hey, an der Mosel haben wir die super Lagen und der Rheingau hat seine Geschichte und die Kollegen in Baden, die sind von der Sonne verwöhnt und was weiß ich nicht noch alles, ja. Und in Rheinhessen gibt es guten Wein für wenig Geld, so in Anführungszeichen. Das ist ja auch gut. Ich glaube, in Rheinhessen gibt es extrem spannende Weine, die nicht unglaublich teuer sein müssen, aber es gibt auch extrem viel mehr in Rheinhessen, als die Menschen erwarten. Gerade in diesem Bereich handwerkliche Weine, und es gibt total viel Weinbergslagen, die kein Mensch kennt. Und die Idee von Maxime mit der Herkunft Rheinhessen im Namen ist, dass wir die handwerklichen Winzer, also das, was wir vorhin beim Spätburgunder zum Beispiel besprochen haben, dass wir die Leute, die sich dem Handwerk und diesem, wie schmeckt mein Boden, was ist das Besondere in meiner Lage, dass wir die zusammenbringen, unter denen quasi auch ein bisschen Austausch fördern, mit denen zusammen verkosten und wie wir uns gegenseitig motivieren, auch mal unbekannte Lagen und das Beste aus unbekannten Ortschaften rauszuholen und das gemeinsam nach Deutschland in die Welt zu tragen und das Ganze auch ein bisschen in diesem Klassifikationssystem. Also, dass wir sagen, es gibt gute Lagen, aber nicht alles, was es hier zum Beispiel bei uns in Essenheim gibt, muss ich auch als Lage füllen. Deshalb gibt es quasi den Gutswein aus dem Selztal, das ist okay. Mhm. Da interessiert die Lage auch nicht, weil da willst du nur den Spätburgunder. Pur reicht, oder bleiben wir bei Sauvignon, da ist es noch spannender. Ja, da geht es ja um den Sauvignon. Und dann habe ich aber Lagen und die werte ich damit auf, dass ich sie nicht auf jeder Literflasche drauf habe. Mache ich nur noch eins, zwei Weine aus dieser Lage, um das rauszuholen, was da drin steckt. Bei uns in Teufelsfahrt, der extreme Kalk, ein bisschen rötlich mit Eisenanteil, wo du eine extrem interessante, spannende Kräuterwürze, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin, also ganz andere Noten in Wein kriegst. Das kriegst du nur, wenn die Erträge ganz klein sind und die Weinberge ein bisschen älter. Und das ist so ein bisschen das Reglement von Maximo. Wir fangen in der Basis an, unkompliziert zu kommunizieren. Der Rebsortenwein in der Region, es muss immer Rheinhessen dabei sein. Das ist das, wofür unsere Region steht. Und dann gibt es die Lagenweine und die Ortsweine zwischendrin, die dann auch ihre Herkunft zeigen. Weil wenn wir über Herkunft reden, muss es auch schmecken können.
Gut. Ich finde das wichtig, dass es das auch gibt. Ist das dann quasi so auch die Gegenbewegung zum VDP oder wie kann man das sagen, ohne jetzt hier politisch ein Fass aufzumachen?
Nee.
Oder ist das sowohl als auch?
Wenn es ganz hart. Weißt du, in Rheinhessen werden 70% der Weine anonym verkauft. Die gehen irgendwo über die Ladentheke im Discounter an der Scannerkasse. Kein Mensch weiß, was für ein Gesicht dahinter ist. Ist aber kein Problem. Da haben wir ganz viele Kollegen hier im Ort, die auch anonym Wein verkaufen. Okay, der VDP hat ein extremes Gesicht mit dem Adler auf der Kapsel und steht auch extrem für diese Herkünfte und für die besonderen Lagen. Und Der VDP in Rheinhessen ist sehr klein. Es sind nur 15 oder 16 Betriebe, glaube ich. Und mit diesen 100, die jetzt zusammen mit dem VDP mitgehen, also alle VDP-Mitglieder sind auch Mitglied bei Maxim. Und mit diesen 100 zusammen wollen wir quasi dieses Thema nach draußen tragen, dieser besonderen Lagen und dass Rheinhessen so viele Schätze hat, die zu entdecken sind. Und das hört sich jetzt, wenn wir bei Politik reden, über diese ganze Klassifizierung, das hört sich auch so wahnsinnig lahm an und langweilig. Das ist aber eigentlich auch total cool. Ich weiß, du hast die erste Veranstaltung, die wir gemacht haben, so als wie war das?
Es war so eine Aftershow oder generell so eine Show.
Weinbar und so, um ganz leger feiern mit gutem Wein.
Ja, die habe ich ja mitbeworben.
Es geht darum, dass man richtig gute und moderne Produkte aus dieser Region auch im modernen Kontext ruhig auch zeigt. Ja? Mhm. Weil das ist schließlich das, was alle Winzer im Prinzip auch selber machen.
Ja, aber mittlerweile haben ja auch viele junge Winzer und gerade jetzt in Rheinhessen auch extremes Selbstbewusstsein mittlerweile erreicht und sind ja auch überall präsent. Also viel mehr, als das früher noch war. Klar ist Rheinhessen oftmals verkannt, wenn man dann den Rheingau nebendran sieht, dass der Rheingau oder auf der anderen Seite des Rheins, dass der Rheingau so viel Prestige hat, wobei eigentlich, ich meine, Rheinhessen und Rheingau, schlag mich jetzt bitte niemand, gehören ja eigentlich auch zusammen. Und Rheinhessen, oder war auch mal früher so, und Rheinhessen ist aber 7-mal so groß als die Fläche vom Rheingau. Und da ist ja schon oft mal ein bisschen unfair, dass der Rheingau da so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Richtig schön im Rheingau ist ja auch der Blick nach Rheinhessen, gell?
Ja. Das ist ja auch relativ. Ja, klar, also immer schön.
Ja, wir haben auch total viel für den. Wir trinken auch gern Rheingauer Riesling. Der Rheingau hat so, das darf mich jetzt auch keiner schlagen, ja. Rheinhessen ist Dynamik pur. Ja? Da steht jeden Tag ein neuer Winzer aufgefüllt. Und du könntest eigentlich deine ganzen Weinwirtschaftsprogramme nur mit rheinhessischen Jungwinzern füllen, wenn du wolltest. Ja, jeden Tag kommt ein neuer dazu, der seine ersten Flaschen füllt. Und das, was da los ist, auch mit den verschiedenen Böden, mit den verschiedenen Rebsorten und dann einfach mit ganz vielen verschiedenen Konzepten, das macht, glaube ich, Rheinhessen aus, dass da so viele Leute am Werk sind und nicht so ein paar mondäne, große, alte Schlösser. Du merkst da schon viel Dynamik. Das ist, wo wir noch bei Maxime waren, gerade so ein Thema. Ich glaube, weiß nicht, ob es dieses Jahr was wird. Wir wollen irgendwann mal unser Projekt von der Maxime Open realisieren. Also, dass wir als Winzer mal im großen Teil von der Region, eigentlich war geplant, dieses Jahr, wir starten Rheinhessen Nord, Ingelheim und Umgebung, mal 20 Weingüter aufmachen, 60 Winzer da hinstellen und ein ganzes Wochenende ganz unkompliziert, dass du da in die Weingüter rein kannst, so als Happening auch um die Region kennenzulernen. Weil das machst du in der Pfalz, das machst du im Rheingau, da kannst du hinfahren, das, in Rheinhessen machst du das nicht. Warum? Weil die Region so groß ist und so schwer zu ergründen und das ist das nächste Ziel, was der Verein hat. Ja. Also, lass mal machen.
Ja, ich bin dabei. Ich komme. Müsst halt nur noch einen guten Gastronomen dazu finden, weil das ist ja immer schwierig in Rheinhessen, weil es so breit ist und leider, da gibt es in der Breite weniger Gastronomie als jetzt in der Pfalz zum Beispiel, wo es an jeder Ecke was gibt. Gut, im Moment ist das ja eh alles egal. Das funktioniert ja im Lockdown alles nicht. Was mich noch interessieren würde, du hast vorhin ja spannenderweise erzählt, dass dein Vater so der Erste war, der sich dem Winzersekt verschrieben hat und gesagt hat, auch hier großer Champagner-Fan. Das heißt, ihr versektet also selbst? Es ist nichts irgendwie so, oftmals gibt man das doch dann so in Auftrag.
Ja, so ging es im Prinzip auch mal los. Also mein Vater gehört zu so einem Jahrgang, Sektleute in Geisenheim. Keine Ahnung, wie das losging. Ich glaube, die waren mit die Ersten, die dieses legendäre Sektprojekt an der Fachhochschule für Weinbau in Geisenheim gemacht haben. Da waren zum Beispiel der Martin Winterling und der Volker Raumland mit dabei. Aha. Also alles Leute, die sich auch total dem Thema Sekt verschrieben haben. Mein Vater hat das mit unserer Freundschaft zu einer Winzerfamilie in die Champagne auch schon immer fasziniert. Und dann hat er angefangen, Sekt selber zu machen, 83 und versekten zu lassen. Woanders, wie das früher war. Und 89 haben wir einen neuen Keller gebaut. Und seit der Zeit machen wir den Sekt hier bei uns im Betrieb. Also Trauben alle selber, lagern, versekten selbst. Und dann kannst du halt auch da noch unglaublich viel Feinheiten mit rausarbeiten. Du kannst einfach auch mal 5 Jahre noch einen Sekt liegen lassen. Und das Projekt, was wir jetzt gerade machen, heißt Grand Année, also aus großen Jahrgängen besondere Schaumweine nochmal wegzulegen. Das erste jetzt auf den Markt gekommen ist ein 13er Chardonnay mit aktuell, glaube ich, 82 Monaten Hefelage. Wow. Also das ist im Prinzip wie ein Champagner aus Rheinhessen.
Also ich habe irgendwann mal von euch auch ein, ich weiß nicht, war das ein Rosé oder Pinot-Sekt. Auf jeden Fall war ich total überrascht und war total begeistert, wie frisch der war. Und auch diese Perlage. Ja? Ich bin ja so ein großer Fan, wenn das mit der Perlage, mit der Kohlensäure stimmt, wenn das so schön schaumig ist. Ne? Das hat irgendwie. Das ist richtig gut gelaufen. Ich weiß aber leider nicht mehr, was es war. Ja, das war mal irgendeine Flasche, die du einfach dazugelegt hast. Und wenn man es nicht selbst bestellt hat, weiß man auch nicht mehr, was es war. Also muss ich noch einmal das komplette Sortiment wahrscheinlich durchtrinken, damit ich dir dann nochmal Feedback geben kann.
Du, Andreas, wir haben das Weingut ja komplett umgebaut und wir haben jetzt ein halbes Jahr trockene Vinothek gerade und ich sehe wirklich Licht am Ende des Tunnels. Wenn alles klappt, dann wollen wir jetzt aufmachen die Tage, weil bei uns im Landkreis geht's mit den Zahlen, sieht's gut aus. Und ich freue mich schon richtig, wenn wir das erste Mal da in der Vinothek die Sektkorken knallen lassen können.
Ja, ja. Dann fluten wir die Vinothek. Das wäre herrlich, ja. Also Stefan, ich merke schon, wir könnten uns hier wahrscheinlich noch stundenlang über das wundervolle Rheinhessen und letztendlich natürlich über das Weingut Braunewell unterhalten, weil ihr halt schon extrem vielseitig seid in dem, was ihr tut und wie ihr es macht. Und 28 Hektar ist natürlich auch ein Wort. Wir wollen aber zu dem Moment kommen, ja, auf den sich hier immer alle ganz besonders freuen.
Und das gibt's zu gewinnen.
Jetzt kommt der Moment, an dem du was schenken darfst. Also eigentlich verschenke ich es, aber du musst es bezahlen. Ne? Das machen wir ja immer so in der Weinwirtschaft. Und zwar geht's immer um einen besonderen Wein, den der aktuelle Winzer vorstellt beziehungsweise mit ins Rennen wirft. Und wir freuen uns dann, wenn wir diese Rarität oder diese besondere große Flasche dann auch verlosen dürfen. An was hättest du denn gedacht?
Du hast jetzt von großer Flasche gesprochen, oder?
Es gibt ja, ich lasse da immer den Winzern freie Hand. Das kann eine große sein, kann eine normale sein.
Nee, ich habe, wie du so angefangen hast, gerade überlegt, ob nicht dieser Grand Année quasi so die Spitze unseres Schaumweindenkens, was es jetzt seit einem halben Jahr so auf dem Markt gibt, aber quasi noch nie probiert worden ist hier im Weingut und was nur ein paar Insider kennen, ob das nicht eine schöne Sache wäre, mit der wir so ein kleines Sektpaketchen einfach schnüren könnten. Ich packe noch eine zweite Flasche dazu und dann schicken wir ein bisschen Sekt durch die Gegend.
Das ist aber toll. Das ist doch ein prickelndes Erlebnis. Gerade in dieser tristen Zeit, ja, kannst du das aufhellen. Und ihr könnt dieses Grand Année Sektpaket gewinnen, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht. Und da ist ja immer eine aktuelle Frage zu unserem Podcast. Und da soll man dann in dieses Formular, wo man alles eingibt, dann auch die Antwort reinschreiben. Und die Frage: In welchem Tal ist denn das Weingut Braunewell? Wie heißt dieses Tal? Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Wenn man auf die Homepage geht, findet man das eigentlich auch. Ich habe natürlich hier unterhalb des Podcasts auch die Homepage von Braunewell verlinkt, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, wo ihr die Weine bekommt. Die haben natürlich auch einen Online-Shop. Man muss die Flaschen nicht unbedingt gewinnen, man kann sie auch direkt kaufen. Aber wenn ihr gewinnen wollt, podcast.kunze.tv. Wolltest du noch was sagen, Stefan?
Was trinkt man jetzt?
Ja, was trinkt man jetzt? Ja, ich würde den Grand Année direkt trinken, aber habe ich jetzt nicht da. Aber ich glaube, heute Abend habe ich eher Lust, bei mir gibt es jetzt gleich noch so ein bisschen Kalbsgeschnetzeltes mit Semmelknödel und so ein bisschen Rahm. Und dazu hätte ich heute Lust auf einen Weißburgunder mit so leicht vom Holz geküsst.
Könntest du machen, könntest natürlich auch einen Essenheimer Grauburgunder nehmen, so vom Kalkmergel mit so ein bisschen großem Holzfass, ein bisschen kleinen. Guck mal in deinem Keller, irgendwo fliegt vielleicht noch eine Flasche rum. Ja.
Da könnte ich mal gucken, könnte sein, dass ich noch irgendwas habe, aber Teufelspfad habe ich vielleicht noch. Ich guck mal, irgendwo ist da noch was vom Braunewell, ja, das kann ich dir später dann auch mal schicken, ja, dann machen wir Bildvergleich. Ich danke dir für dieses launige Gespräch, für deine Zeit. ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin viel Erfolg. Make Rheinhessen noch greater, als es schon ist. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Gerne, Andreas. Bis bald.
Ja. Live. Und euch sage ich natürlich auch danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und habt jetzt mal wieder einen Tipp bekommen, was da eigentlich geht, ein Bild bekommen, was da eigentlich geht bei uns in Deutschland, in Rheinhessen jetzt zum Beispiel, was da für tolle Weine sind und auch Sekte. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch das nächste Mal hier wieder mit dabei seid. Eine schöne Zeit euch und immer volle Gläser.
Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-monkey.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.